Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Es ist ein ausgesprochen heißer und schwüler Freitag, als die 22-jährige Martha und ihre Kommilitonin Yolanda an diesem 9. Mai 1997 über den Campus der römischen Universität La Sapienza schlendern. Das Wochenende steht vor der Tür und Martha freut sich auf die freien Tage. Wobei frei nicht bedeutet, dass sie sich gemütlich in die Sonne legen kann, denn bald beginnt die Prüfungsphase und dafür muss sie noch ordentlich was tun. Martha studiert Jura im dritten Jahr. Die vielen Stunden am Schreibtisch machen ihr nichts aus. Im Gegenteil, sie liebt es, sich so richtig in Themen zu vertiefen, die sie begeistern. Die anstehenden Prüfungen sind auch der Grund, warum Martha an diesem Freitagvormittag überhaupt zur Uni gefahren ist. Vorlesungen hat sie an diesem Tag nämlich keine. Martha möchte nur eben schnell einen Blick auf den Prüfungsplan werfen, damit sie ihren Lernplan entsprechend strukturieren kann. Auf dem Campus trifft sie dann ihre Kommilitonin Yolanda, die sie ein Stück begleitet.
Es ist 11.42 Uhr. Die beiden Frauen laufen gerade fröhlich plaudernd zwischen der Jura- und der Statistikfakultät entlang, als es passiert. Ein dumpfes Plopp-Geräusch ertönt und Martha sackt wortlos zu Boden. Dort bleibt sie liegen, regungslos und mit geschlossenen Augen. Yolanda ist sofort bei ihr, kniet sich neben sie und wiegt Martha im Arm. Schock und Angst lassen sie kaum klar denken und ihr Herz hämmert, als wolle es gleich aus der Brust herausspringen. Was ist denn mit Martha? Hat sie einen epileptischen Anfall? Einen Herzinfarkt? Yolanda schreit voller Panik, schreit Martha an, dass sie antworten solle. Und sofort sind auch andere Passanten zur Stelle. Dann sieht Yolanda das Blut. Es läuft aus einer kleinen Stelle in Marthas Nacken, hinter ihrem linken Ohr. Das Haar ist an dieser Stelle schon blutverschmiert. Yolanda weiß, was sie sieht, bevor sie es überhaupt verstehen kann. Jemand hat Martha erschossen. Einfach so, am helllichten Tag, auf dem Unicampus.
Und mit diesem aufwühlenden Intro herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strohbusch. Und
mit Anne Luckmann, hallo.
Und wir haben ja letztes Mal schon erzählt, dass es eine kleine Überraschung gibt.
Ja, und ich bin ganz aufgeregt, dass ich das endlich sagen kann. Denn bevor es jetzt gleich mit dem Fall weitergeht, habe ich wirklich was super Aufregendes in eigener Sache sozusagen. Und zwar für alle, die True Crime lieben. Also alle. Denn ich durfte einen neuen True Crime Podcast mit der ARD zusammen hosten. Und dieser Podcast heißt Wild Crimes, Jagd auf Bruno. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, wer ist denn dieser Bruno? Vielleicht erinnert ihr euch, Bruno war ein Braunbär, der 2006 vor der Fußball-WM in Deutschland frei in Bayern umhergelaufen ist. Und in diesem neuen Podcast Wild Crimes trifft also True Crime auf das Tierreich. Mein Co-Host und Journalist Dennis Müller und ich sprechen in 4 Folgen über den als Problembär bekannten Bruno, der damals in Deutschland erst herzlich willkommen war, dann aber gejagt und am Ende sogar getötet wurde. Und zwar, weil die Politik das erlaubt hat, obwohl Bruno überhaupt keinem Menschen was getan hat. Wir wollen in diesen 4 Folgen herausfinden, wer damals geschossen hat, was seine Motivation dahinter war und ob es denn wirklich gerechtfertigt war, Bruno zu töten. Das ist mal eine ganz andere Art von True Crime und es kommen viele Leute von damals zu Wort. Und die Geschichte um Bruno, die hat ein Ausmaß angenommen, was mir damals gar nicht klar war. Also unter anderem geht es um 2 Blogger, die auf Mördersuche gehen. Es geht um eine ganze Gemeinde, die eisern schweigt. Es geht um finnische Bärenjäger auf der Suche nach Bruno. Und es kommt auch ein Mann zu Wort, der Bruno damals im Wald direkt in die Augen geschaut hat. Ab heute könnt ihr diese 4 Folgen in der ARD-Audiothek hören oder überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das ist die erste Staffel, angefangen mit Bruno. Und falls ihr gerade über Spotify hört, dann würde ich mich natürlich sehr über eine, ja, vielleicht 5-Sterne-Bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefällt. Und vor allem, wenn euch die erste Staffel über Bruno gefallen hat, dann gibt es ja vielleicht irgendwann noch eine zweite Staffel über ein anderes Tier, welches mit True Crime in Verbindung steht. Also ich würde mich, wie gesagt, richtig doll freuen, wenn ihr da mal reinhört, eine Bewertung abgebt, vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Ja, und wenn ihr Wild Crimes genauso liebt, wie ich das liebe. Und du hoffentlich auch.
Ich habe schon reingehört. Ich habe auch schon 5 Sterne vergeben.
Yes, danke. Ja, ich glaube, das war jetzt genug der Eigenwerbung hier an der Stelle. Lasst uns jetzt mit dem heutigen Fall starten.
Wir befinden uns mitten im Herzen Italiens, in der Hauptstadt Rom. Hier gibt es 3 staatliche Universitäten. Eine davon ist La Sapienza. Die Uni wurde vor über 7 Jahrhunderten im Jahr 1303 gegründet und gilt als eine der ältesten, aber auch größten Universitäten Europas. Über 3.500 Professorinnen und Professoren lehren hier. Über 120.000 Studierende sind eingeschrieben. Dazu 1.000 weitere Angestellte, die dafür sorgen, dass so eine große Einrichtung am Laufen gehalten werden kann. Man spricht von der Uni auch als einer Stadt in der Stadt, weil es auf dem Campus einfach alles gibt, was in einer Stadt sonst so zu finden ist. Also nicht nur Vorlesungsräume, Büros, Labore und Bibliotheken, sondern auch Museen, Cafés, Restaurants, Supermärkte, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Gesundheitszentren, Parks und vieles mehr.
Ich habe mich gerade daran erinnert, dass meine Uni, glaube ich, so um die 30.000 Studierende hatte und das fand ich schon echt krass groß. Also könntest du dir vorstellen, an so einer Mega-Uni zu studieren?
Ehrlich gesagt hätte ich schon ziemlich Bock darauf. Ich habe letztens, also ist jetzt auch schon ein bisschen her, auf TikTok oder so ein Video gesehen, wo in Amerika, glaube ich, jemand seine Uni halt vorgestellt hat und es hatte wirklich so unzählig viele Räume und riesige Hallen. Die hatten eine eigene Autowerkstatt, die hatten mehrere Sporthallen, halt auch so ein Schwimmbad irgendwie. Und also das Video hat irgendwie gar nicht aufgehört. Das fand ich krass und würde ich irgendwie auch gern mal auschecken.
Ja, von diesen 11 Fakultäten, die es in der Universitätsstadt gibt, da interessiert uns heute aber eine ganz besonders, nämlich die juristische Fakultät. Denn hier studiert Martha, als sie vollkommen aus dem Nichts erschossen wird. Die Rechtswissenschaften der La Sapienza, die rühmen sich damit, seit Generationen die Elite der italienischen Juristinnen und Juristen auszubilden. Es birgt natürlich einer gewissen Ironie, dass der Mord ausgerechnet an der Fakultät stattfindet, die sich als Hüterin des Rechts versteht. Wie kann es sein, dass so ein Unrecht an dem Ort geschieht, der ja symbolisch für Gerechtigkeit steht? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen auch darüber sprechen, ob Mord Zufall sein kann und ob es so etwas wie einen perfekten Mord geben kann. Doch fangen wir bei dem Moment an, in dem die 22-jährige Martha zu Boden sackt.
Ein Rettungswagen bringt die regungslose, aber noch lebende Martha in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort wird sie sofort behandelt. Man stellt fest, dass die Kugel in ihrem Kopf in unzählige Teile zersplittert ist. Man kann sie also nicht so einfach rausoperieren. Das Stammhirn ist verletzt, wodurch Martha noch am Tatort in ein Koma gefallen ist. Im Krankenhaus wird die 22-Jährige an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. 4 Tage und 4 Nächte wachen Marthas Eltern, ihre Schwester und ihr Freund an ihrem Krankenhausbett, hoffend und betend, dass Martha es irgendwie schafft. Doch es gibt keine Heilung für die junge Studentin. Ihr Gehirn ist zu schwer verletzt. 4 Tage nach dem Schuss stellen die Ärzte ihren Hirntod fest. Einen Tag später bittet die Familie darum, die Maschinen abzustellen. Martha stirbt am 14. Mai 1997.
Der scheinbar vollkommen zufällige Anschlag auf die Studentin erregt natürlich eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Eine junge Frau wird aus dem Nichts erschossen und das auch noch an einer der größten und ältesten Universitäten der Welt. Wo kann man sich denn da noch sicher fühlen? Die Zeitungen sind voll mit Schlagzeilen und ganz Italien fragt sich, wer der Campusmörder ist. Hatte Martha Feinde? Unzählige Menschen erscheinen zu Marthas Beerdigung, darunter sogar der damalige Ministerpräsident. Auch Papst Johannes Paul II. Drückt sein Beileid aus. Alle wollen wissen, warum Martha sterben musste. Und die Polizei steht von Anfang an unter großem Druck, Antworten zu liefern. Besonders, weil es in letzter Zeit schon einige Mordfälle gab, die die Polizei bis zum Ermittlungsbeginn in Marthas Fall nicht aufklären konnte.
Zum Beispiel ist eine Contessa in ihrer Villa ermordet und eine Angestellte in ihrem Büro erstochen worden. Eine Contessa, kurz zur Erklärung, ist eine italienische Adlige, deren Titel ungefähr dem einer Gräfin entspricht. Ja, und jetzt eben auch noch die junge Studentin, die man am helllichten Tag auf dem Campus der größten italienischen Universität erschossen hat. Was ist da nur los? Das alles hat nichts mehr mit der Mafia zu tun. Es sind keine Banden, die gegen Banden kämpfen und deren Konflikte immer wieder in den italienischen Nachrichten zu lesen und zu sehen sind. Nein, es geht um ganz gewöhnliche Menschen, die einfach ihrem Alltag nachgehen und dann plötzlich aus dem Leben gerissen werden. So wie Martha. Bevor wir jedoch so richtig in die Ermittlungen und den weiteren Verlauf des Falls eintauchen, lasst uns ein wenig über Martha selbst sprechen. Wer ist die junge Frau eigentlich, um die es hier heute geht? Wie war ihr Leben vor dem Angriff? Was waren ihre Leidenschaften, ihre Träume?
Wer über Marthas Fall im Internet liest, der stößt sofort auf ein ganz bestimmtes Foto von ihr. Das stammt von ihrem Führerschein und wird in so ziemlich allen Berichterstattungen verwendet. Darauf schaut sie ernst, aber nicht unfreundlich in die Kamera. So wie man das eben machen muss, wenn man versucht, so neutral wie möglich zu schauen. Sie hat einen offenen, direkten Blick. Ihr schmales Gesicht wird von langem, blonden Haar umrahmt. Wenn man sich das Bild anschaut, dann fällt einem richtig auf, wie jung Martha bei ihrem Tod war.
Martha ist in Rom geboren und aufgewachsen. Sie hat eine jüngere Schwester, mit der sie sich so gut versteht, dass man die Schwestern als enge Freundinnen bezeichnen kann. Marthas Vater ist Sportlehrer, ihre Mutter Hausfrau. Die vier sind eine glückliche Familie, die auch mit wenig zufrieden sein kann. Hauptsache, sie haben sich. Martha hat außerdem noch einen Freund, mit dem sie eine ruhige, glückliche Beziehung führt, ganz ohne Drama. Also eigentlich ist alles gut. Martha träumt davon, Richterin zu werden, weshalb ihr die Entscheidung für das Jurastudium an der Sapienza leicht gefallen ist. Weil es einfacher und natürlich auch günstiger ist, bleibt sie während des Studiums zu Hause wohnen. Eine eigene Wohnung in Rom kann sie nicht mal ebenso bezahlen. Außerdem kann sie so ihre Schwester viel häufiger sehen. Und natürlich auch ihre Eltern.
Als alles passiert, studiert Martha im dritten Jahr. Sie gilt als aufgeschlossene, unauffällige Studentin, die gern und mit Leichtigkeit lernt und in ihren Prüfungen meist Bestnoten erzielt. Wenn Martha sich für etwas begeistert und sich so richtig reinfuchst, dann kommen dabei auch immer super Resultate raus. Zum Beispiel liebt Martha es zu fechten. Seit ihrer Kindheit schon trainiert sie mit einem Florett und hat es sogar zu einem Jugendmeistertitel geschafft. Beim Fechten geht es Martha eher um den Sport an sich und nicht darum, andere zu besiegen. Tatsächlich soll es sie sogar eher betrübt haben, dass ihre Kontrahentinnen nach Wettbewerben nicht auch mit ihr auf dem Siegertreppchen stehen konnten. Am liebsten hätte sie ihre Medaille mit allen geteilt.
Daran sieht man schon, Martha ist ein sehr sanfter, gutmütiger Mensch. Wenn man sich in ihrem Umfeld umhört, dann wird schnell klar, es gibt niemanden, der ihr den Tod wünschen würde. Und trotzdem entscheidet sich jemand dazu, ihr das Leben zu nehmen. Ist Martha das Zufallsopfer eines Wahnsinnigen, eines Serienmörders? Oder hat ihre Familie doch noch sprichwörtliche Leichen im Keller versteckt, von denen niemand etwas ahnt? Mit was für einer Geschichte haben wir es hier zu tun?
Wir heften uns jetzt mal an die Fersen der Polizei. Die stellt eine Spezialeinheit für die Ermittlungen zusammen. Wichtige erste Erkenntnisse erhofft sich das Team von der Autopsie. Man weiß ja, dass Martha erschossen wurde. Aber welche Informationen kann man von der Patrone und dem Einschusswinkel ableiten? Zunächst einmal gar keine. Denn die Kugel ist ja in Marthas Kopf in hunderte Bestandteile zersprungen. Es kostet Zeit und krasse Detailarbeit, die Patrone so weit zusammenzusuchen, dass man die genaue Art bestimmen kann. Besonders, weil die Wunde in den 4 Tagen, die Martha ja noch gelebt hat im Krankenhaus, schon verwachsen ist.
Doch man kommt trotzdem zu einem Ergebnis. Es handelt sich um eine Kugel vom Kaliber 22. Sie stammt von einer Handfeuerwaffe mit einem außergewöhnlich langen Lauf, dank dem man sehr präzise zielen kann. Ideal also, um auch aus einer größeren Entfernung recht genau das Ziel anzuvisieren. Dazu kommt, dass man mit dieser Pistole Kugeln aus reinem Blei abfeuern kann. Diese zerspringen nach dem Aufprall in unzählige Teile, sodass es nicht nur verdammt schwer ist, die Art der Patrone zu identifizieren, sondern auch den genauen Schusskanal nachzuweisen. Das lässt vermuten, dass der Täter den Mord vorher geplant hat und dass er wusste, wie er seine Spuren zu verwischen hat.
Doch damit nicht genug. Denn das ist nicht das einzige Problem, das die Gerichtsmedizin dabei hat, den Einschusswinkel zu rekonstruieren. Denn die Patrone hat Martha ja hinter ihrem linken Ohr getroffen, wo gerade der Nacken beginnt. Und das ist eine extrem bewegliche Körperstelle, die es sehr schwer macht, die genaue Richtung zu bestimmen, aus der geschossen wurde. Alles hängt davon ab, wohin Martha in dem Moment geschaut hat, als sie die Kugel getroffen hat. Zu Yolanda? Auf den Boden? Nach vorn? Für die Gerichtsmedizin ist es unmöglich, ihre genaue Kopfhaltung einzuschätzen.
Also hilft nur noch eines. Herausfinden, ob es Zeugen gibt, die etwas gesehen haben. Man hört sich um, doch niemand kann weiterhelfen. Es waren zwar einige Leute gleichzeitig mit Martha auf der Straße, aber niemand hat den Schützen gesehen. Niemand kann sagen, aus welcher Richtung der Schuss gekommen ist oder wohin Martha geschaut hat in dem Moment, in dem sie zusammengebrochen ist. Auch Yolanda nicht. Und um ehrlich zu sein, kann ich Yolanda da auch vollkommen nachvollziehen. Also, du achtest ja auch nicht die ganze Zeit darauf, was dein Gegenüber die ganze Zeit gerade macht.
Und das ist ja auch kein gefährlicher Ort, also kein vermeintlich gefährlicher Ort, an dem sie da unterwegs waren. Also stell dir vor, du bist irgendwie in einer fremden Stadt nachts in der Club-Spa-Szene unterwegs oder so. Vielleicht bist du dann noch mal ein bisschen aufmerksamer, aber gerade auf dem Unicampus gehst du ja nicht davon aus, dass du gleich erschossen werden kannst. Also ja, ich kann sie da auch sehr gut nachvollziehen. Aber lass uns noch mal näher über den Punkt sprechen, dass es ja keine Augenzeugen gibt, die der Polizei hilfreiche Hinweise geben könnten. Ist das nicht irgendwie ein bisschen merkwürdig? Da waren ja überall Menschen unterwegs. Die Polizei ist tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass niemand so richtig mit ihnen redet. Besonders negativ fällt dabei der Institutsleiter Bruno auf, der den Beamten schlicht verbietet, die Studierenden am Prüfungstag zu befragen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber für ihn ist das ganz natürlich, denn wir reden hier über Prüfungen, auf die sich die Studierenden teilweise monatelang vorbereitet haben, für die sie teilweise extra weit angereist sind. In Brunos Augen kann da eine Ermittlung, auch eine Mordermittlung, ja wohl auf den nächsten Tag verschoben werden.
Man durchsucht die Gebäude rund um den Tatort. Kurz zur Erinnerung. Martha und Yolanda befanden sich zwischen der Jura- und der Statistikfakultät. Beide Gebäude haben Fenster zur Straße raus, die die beiden Frauen entlang gelaufen sind. Das heißt, aus beiden Gebäuden hätte der Schuss fallen können. Doch die Polizei entdeckt keine Auffälligkeiten. Und wovon auch weit und breit keine Spur zu finden ist, ist die Tatwaffe. Der Schütze muss sie mitgenommen und sich dann wieder unauffällig unter das Volk gemischt haben. Das Rätsel ist groß. Eine tote Frau, die niemandem etwas Böses wollte. Erschossen, mitten am Tag, auf einem Campus voller Menschen. Es gibt keine Tatwaffe und vor allem scheint es kein Motiv zu geben.
Die Frage nach dem Motiv ist natürlich immer zentral bei Mordfällen. Und wenn es keins gibt, dann entstehen darum auch mal schnell Theorien. Man gräbt in Marthas Vergangenheit, sucht nach eifersüchtigen Ex-Partnern und nimmt auch Marthas aktuellen Freund genauestens unter die Lupe. Musste Martha vielleicht doch aus enttäuschter Liebe sterben? Aber nein. So einfach so eine Erklärung auch wäre, so unzutreffend ist sie in diesem Fall. Denn Marthas Freund hat ein wasserdichtes Alibi. Er arbeitet als Alarmanlagentechniker und war zum Zeitpunkt der Tat bei der Arbeit, was seine Kollegen auch bestätigen können. Abgesehen davon hat er ja mit Martha eine absolut zufriedene und glückliche Beziehung geführt. Er ist genauso geschockt und erschüttert über ihren plötzlichen Tod wie ihre Familie. Von daher wird er als Verdächtiger ausgeschlossen. Und auch sonst lässt sich niemand in Marthas Bekanntenkreis finden, mit dem es Streitigkeiten gegeben hätte.
Wenn es also niemand aus Marthas Umfeld war, wer dann? Es kommt zu einer neuen, ziemlich spektakulären Theorie. Fast 20 Jahre vor Marthas Tod ist der ehemalige Ministerpräsident von Italien, Aldo Moro, ermordet worden. Und zwar am 9. Mai, also genau an dem Tag, an dem auch Martha erschossen wurde. Ob es sich um irgendeine Art von Statement zum Jubiläum von Moros Tod handelt? Als Ministerpräsident hatte er sich um die Zusammenarbeit zwischen dem linken und rechten Lager bemüht. Er war von den Roten Brigaden, einer kommunistischen Terrororganisation, entführt und schließlich getötet worden. Die Roten Brigaden waren in den 70er und 80er Jahren in Italien aktiv und traten dort als eine Art Stadtguerilla auf, die mit Gewalt versuchte, eigene politische Ziele zu verfolgen.
Aber was hat Martha mit den Roten Brigaden oder ganz generell mit Linksterrorismus zu tun? Die Antwort ist eindeutig, nämlich nichts. Dazu kommt, dass nach Marthas Tod kein Bekennerschreiben oder sonst irgendein Hinweis auf eine politische Tat aufgetaucht ist, was die Theorie weiter entkräftigt. Marthas Tod scheint nicht politischer Natur zu sein. Was aber, wenn der Schuss eigentlich gar nicht Martha galt, sondern Yolanda? Vielleicht hat der Schütze ja sein Ziel verfehlt und wollte eigentlich Marthas Kommilitonen treffen. Eine Erklärung dafür gäbe es zumindest, denn Yolandas Vater ist Gefängnisdirektor. Vielleicht, so die Theorie, möchte sich ein ehemaliger Insasse am Vater rächen, indem der seine Tochter ermordet.
Dazu würde passen, dass Yolanda in den Wochen vor dem Mord mehrfach von einer unbekannten Nummer angerufen wurde. Nahm Yolanda den Hörer dann ab, legte der Anrufer auf. Ziemlich unheimlich. Könnten diese Anrufe also eine Vorwarnung für einen Mordversuch an Yolanda gewesen sein? Gegen diese Theorie spricht die Art der Waffe, auf die man anhand der Patrone Rückschlüsse ziehen konnte. Diese soll ja einen extra langen Lauf haben, mit dem man sehr präzise zielen kann. Wenn der Täter also wirklich wusste, was er tat, dann wird er mit so einer Pistole nicht aus Versehen auf die falsche Person geschossen haben, oder?
Letztendlich bleibt das alles aber nur Spekulation. Die Polizei geht natürlich dieser Spur mit Yolandas unheimlichen Anrufen nach, doch die Ermittlungen verlaufen an dieser Stelle ins Leere. Also wird der Ansatz nicht weiterverfolgt und stattdessen nach neuen Spuren gesucht. Was aus all diesen Theorien schon deutlich wird, der ganze Fall beruht bisher nur auf Vermutungen und Indizien. Klarheit gibt es nicht. Man ahnt, dass hinter diesem Mysterium etwas ganz Großes stecken könnte. Die Zeitungen betiteln den Fall schon bald als das Mysterium der Sapienza. Wenn man den Namen der Uni auch noch übersetzt, dann kommt dabei das Mysterium des Wissens heraus. Das klingt kontrovers und spannend zugleich und auch irgendwie philosophisch. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, wie treffend der Zeitungsartikel wirklich ist und dass dieser Fall tatsächlich in gewisser Weise etwas mit Philosophie zu tun hat.
Zunächst wird aber noch ein anderes Thema wichtig. Denn den Ermittlern gelingt es tatsächlich festzustellen, aus welchen Fenstern der umliegenden Gebäude der Schuss gekommen sein könnte. Dazu nutzen sie eine dreidimensionale Laservideokamera, die man unter anderem zur Vermessung von historischen Gebäuden einsetzt. Mithilfe dieses 3D-Scanners und dem Wissen von der Autopsie erstellen die Ermittler ein Modell der Schusssituation, auf dessen Basis dann berechnet werden kann, wo der Schütze gestanden haben könnte. Ganz hundertprozentige Gewissheit gibt es da natürlich nicht, aber es ist wenigstens ein Ansatz.
Dabei kommen zwei Fenster heraus. Entweder das Fenster der Behindertentoilette im Statistikgebäude oder das eines Saals im zweiten Stock der Jurafakultät. Genauer gesagt in der Abteilung für Rechtsphilosophie. Das Problem ist nur, so eine Toilette an der Uni ist ja für jeden Menschen zugänglich. Es könnte also theoretisch jeder, ob Studierender oder Professor, diesen Raum betreten und von dort aus abgefeuert haben. Gerade die Behindertentoiletten sind ja für Menschen jeden Geschlechts offen, das heißt, da fällt auch niemand auf. Nicht so, wie wenn zum Beispiel ein Mann auf einer streng binär getrennten Toilette zu den Frauenkabinen gehen würde. Das ist also schon mal nicht so vielversprechend.
Ganz im Gegenteil aber das Fenster vom Saal Nummer 6. Denn man stellt fest, dass etwa 2 Minuten nach dem Schuss ein Anruf über das Telefon von genau diesem Raum getätigt wurde. Jemand war also höchstwahrscheinlich zur Tatzeit in diesem Saal. Hat der Täter selbst den Anruf getätigt? Oder ein Zeuge? Die Polizei scheint hier auf eine erste vielversprechende Spur gestoßen zu sein. Demnach lässt man bei den weiteren Ermittlungen die Möglichkeit mit dem Toilettenfenster außer Acht und konzentriert sich auf das andere Fenster.
Saal 6 ist ein Arbeitszimmer für Assistenten und Doktoranden der juristischen Fakultät. Man hat vom Fenster aus einen guten Blick auf die Straße, nämlich dort, wo Martha zusammengebrochen ist. Die Spurensicherung wird gerufen, die das Fenster auf Schmauchspuren untersucht. Und tatsächlich wird man auch fündig, denn auf dem Fensterbrett können Reste von Barium und Antimon nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um chemische Elemente, wie sie unter anderem in Schmauchspuren zu finden sind, wie sie bei einem Schuss mit einer Handfeuerwaffe entstehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir dürfen ja nicht vergessen, dass seit der Tat schon eine knappe Woche vergangen ist. In dieser Zeit sind alle möglichen Menschen hier in dem Arbeitszimmer ein- und ausgegangen. Fragt sich also, wie verwertbar diese Spuren eigentlich noch sind.
Werbung. Werbung Ende.
Es gibt so einige Personen, die sich in dem Saal Nummer 6 regelmäßig aufhalten. Und genau die bittet die Polizei nun zuerst zum Gespräch. Dabei kommt heraus, dass der Telefonanruf 2 Minuten nach dem Schuss von einer Assistentin namens Chiara stammte, die das Zimmer betreten hatte, um ihren Vater anzurufen. Chiara sagt aus, der Saal sei leer gewesen, als sie ihn betreten hat. Die Polizei hakt nach. Wirklich leer? Das könne doch nicht sein. Chiara ist verunsichert. Sie hat der Situation keine große Bedeutung beigemessen, als sie an jenem Tag den Saal 6 betreten hat. So wie man sich halt so nebensächliche Details nicht merkt, wenn man auf etwas anderes konzentriert ist. Das hatten wir ja vorhin schon. Chiara wollte ihren Vater anrufen und darauf war sie eben fokussiert.
Die Beamten bohren jedoch so lange weiter, bis Chiara sich doch zu erinnern scheint, zumindest vage. Nämlich an die Institutssekretärin Gabriela und den Pförtner Francesco, die ebenfalls zu der Zeit im Raum gewesen sein sollen. Und noch dazu erinnert sie sich an eine dritte Person namens Salvatore, einer der Juradoktoranden. Als man bei den genannten Namen nachfragt, da behauptet die Sekretärin, gar nicht im Saal 6 gewesen zu sein, ebenso wie der Doktorand. Er behauptet, dass er zu Hause war und mit Freunden telefoniert hat. Der Pförtner gibt an, schon im Raum gewesen zu sein, allerdings allein und ihm sei nichts Merkwürdiges aufgefallen.
So richtig passt das alles also nicht zusammen. Dazu die sowieso schon zähe Zeugenbefragung vom Anfang der Ermittlung. Niemand hat so richtig was zu erzählen. Was ist hier also los? Weiß man vielleicht doch mehr, was vor der Polizei geheim gehalten werden soll? Im Zusammenhang mit diesem Fall wird häufig eine Mauer des Schweigens erwähnt, gegen die die Polizei scheinbar anzukämpfen hat. Mit dieser Mauer des Schweigens wird auf die sogenannte Omerta angespielt, ein Schweigegelübde, das die Mitglieder der Mafia dazu verpflichtet, keine vertraulichen Informationen an Außenstehende weiterzutragen. Die Empörung in der italienischen Öffentlichkeit ist darüber natürlich groß, denn viele Leute sehen dieses Schweigegelübde als Grund für den langsamen Fortgang der Ermittlungen. Eine Omerta an einem öffentlichen Ort der Bildung, Forschung und des Wissens, das wäre ein echter Skandal.
Die Polizei ist entschlossen, wenn nötig mit Druck, diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Sie nehmen die Institutssekretärin Gabriela ins Verhör, die ja behauptet hat, gar nicht im Saal 6 gewesen zu sein. 13-mal vernimmt man sie innerhalb von 3 Tagen. Teilweise weckt man sie auch mitten in der Nacht für eine Befragung. Man setzt sogar ihren Schwager, einen Polizeibeamten, auf sie an. Der soll sie mal eben ganz inoffiziell und freundlich aushorchen. Doch Gabriela beharrt darauf, den Raum nicht betreten zu haben. Sie schwört bei ihren Kindern, nichts zu wissen.
Nicht wenige der Ermittler sind davon überzeugt, dass Gabriela lügt. Sie gehen davon aus, dass sie unter Druck gesetzt wird, und zwar von ihrem Chef, dem Institutsleiter Bruno. Er soll es sein, so die These, der das Schweigegelübde in der juristischen Fakultät verhängt habe, um den Ruf seines Instituts zu schützen. Dahingehend könnte man auch sein Verhalten gegenüber den Ermittlern am Prüfungstag deuten. Er soll also bewusst den Mörder decken, damit man nichts Schlechtes über die juristische Fakultät berichten kann. Das ist ein echt krasser Vorwurf, für den es de facto keine Beweise gibt. Denn auch wenn alle Welt von einer Mauer des Schweigens spricht, so gibt es keine Beweise dafür, dass jemand sie tatsächlich in der Uni verhängt hat.
Dafür gibt es aber einige Indizien gegen Bruno. Denn der hatte der Polizei ursprünglich gesagt, der Pförtner Francesco sei gar nicht im Haus gewesen, während die Assistentin Chiara, die ja eigentlich nur ihren Vater von Saal 6 aus anrufen wollte, ja nach wiederholtem Fragen aussagt, ihn eben doch in dem Saal gesehen zu haben. Hat Institutsleiter Bruno also gelogen? Oder Assistentin Chiara? Klarheit darüber verschafft der Mitschnitt eines Telefonats. Der Institutsleiter Bruno hat nämlich den Vater von Chiara angerufen und ihn dazu aufgefordert, seine Tochter zu einer Bestätigung seiner Aussage zu drängen. Und Institutsleiter Bruno soll auch auf Assistentin Chiara selbst Druck ausgeübt haben, nicht weiter auszusagen.
Doch das ist noch nicht alles. Bruno hat nicht nur zu der Assistentin Chiara und ihrem Vater Kontakt aufgenommen, sondern auch zu Gabriella, seiner Sekretärin. Er hat sie von seinem privaten Anschluss angerufen und so etwas gesagt wie, dass sie dem Feind widerstehen solle. Dabei hat er wohl nicht damit gerechnet, dass sein Telefon abgehört wird. Was ist also genau Brunos Ziel? Warum mischt er so viel in diesen Ermittlungen herum und nimmt heimlich Kontakt zu Zeugen auf? Am 12. Juni, also gut einen Monat nach der Tat, nimmt die Polizei den Institutsleiter mit dem Verdacht auf Strafvereitelung vorläufig fest und setzt ihn unter Hausarrest. Man wird ihn später wegen dieses Verdachts auch anklagen.
Ja, und dann tauchen plötzlich zwei ganz neue Namen auf. Wobei, den einen hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Denn zwei Tage nach Brunos Festnahme ändert die Sekretärin Gabriella plötzlich ihre Aussage. Das Stern-Magazin zitiert sie mit folgenden Worten. Während ich mit Francesco sprach, vernahm ich ein dumpfes Geräusch und hatte das Gefühl, dass es ein Schuss war. Ich drehte mich sofort zum Fenster und sah Salvatore, wie er seine Hand verzweifelt zur Stirn führte, während Giovanni sich gerade von der Gardine wegbewegt hatte, die er einen Augenblick zuvor berührt hatte. Giovanni hatte eine schwarze Pistole in der rechten Hand, eine wie jene, die die Polizei benutzt. Er hatte sich zum Schreibtisch gedreht, wo Salvatore stand. Ich hatte den Eindruck, dass er etwas in eine Aktentasche packt, die auf einer Tischplatte lag. Genau in diesem Moment kam Chiara in den Saal, um zu telefonieren.
Erinnert ihr euch an Salvatore? Sein Name war mit dabei, als Chiara die drei Menschen aufgezählt hat, die sie im Saal gesehen haben will, als sie ihren Vater anrufen ging. Einmal war es ja Gabriella, die Sekretärin, wodurch die ja überhaupt als mögliche Zeugin ins Visier der Ermittler geraten ist. Dann Francesco, der Pförtner, von dem der Institutsleiter behauptet, er sei gar nicht im Haus gewesen. Und dann eben Salvatore, Doktorand der Rechtsphilosophie. Und jetzt ist noch ein vierter Name dazugekommen. Giovanni, ein Kollege von Salvatore und ebenfalls Doktorand der Rechtsphilosophie. Warum Chiara nicht auch ihn gesehen hat, als sie den Raum betrat, bleibt die große Frage und definitiv eine Ungereimtheit in diesem Fall.
Oder es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Chiara nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Immerhin scheint sie ja auch bei der Befragung von den Ermittlern unter Druck gesetzt worden zu sein. Sekretärin Gabriella jedoch behauptet, sie habe all die Zeit nichts gesagt, da sie die beiden Männer aus Sympathie nicht habe verraten wollen. Sie verstrickt sich zunehmend in Widersprüchen und zugegeben, so ganz stimmig sind die ganzen Zeugenaussagen nicht.
Gabriella und Chiara sind nicht die einzigen, die Aussagen gegenüber der Polizei machen. Nach Wochen zäher Ermittlungen, in denen niemand so richtig sprechen wollte, melden sich zwei Studierende der Jurafakultät mit einem interessanten Hinweis. Sie hätten ein Seminar besucht, in dem Giovanni und Salvatore die These vertreten hätten, dass ein perfekter Mord möglich sei. Wenn es kein Motiv gäbe und keine Tatwaffe, dann könne man den Mord niemals nachweisen. Selbst wenn es Zeugen geben sollte. Diese Zeugen würden sich unwiderruflich in Widersprüche verstricken.
Das ist der Moment, in dem es bei der Polizei Klick gemacht haben muss. Kein Motiv, keine Tatwaffe, widersprüchliche Zeugenaussagen. Das ist genau das, was gerade der Stand ist. Haben Sie es also mit zwei Männern zu tun, die versuchen, aus intellektuellem Hochmut einen perfekten Mord zu begehen? Wollen Sie auf perfide Weise Ihre These unter Beweis stellen? Beide Männer werden noch in derselben Nacht, in der Gabriella ihre Aussage ändert, festgenommen. Giovanni ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt, Salvatore 29.
Beide Männer stammen aus wohlhabenden Familien. Beide sind angehende Juristen mit Bestnoten und vielversprechenden Karrieren. Beide dürfen für ihre Professoren, die sie während des Doktors betreuen, Vorlesungen halten. Und beide sind anscheinend ganz begeistert von der These, dass man einen Mord nicht nachweisen kann, wenn es keine Tatwaffe und kein Motiv gibt.
Giovanni gilt als reserviert und schüchtern. Obwohl er lieber mit seinem Kopf arbeitet, musste er in seiner Jugend 2 Jahre Dienst bei der Gendarmerie Italiens ableisten, den sogenannten Carabinieri, wo er lernte zu schießen. Giovanni ist eher ein Pedant als ein Draufgänger. Angeblich soll er nie auch nur einen Stundenkilometer zu schnell fahren. Er plant und macht alles ganz genau. Besonders kann er sich für höhere Philosophie begeistern. Seine Abschlussarbeit im Studium hat er zum Beispiel über die Beziehung zwischen Geist und Körper geschrieben.
Auch Salvatore spinnt gerne mit Gedanken. Wie Giovanni gilt auch er als besonders höflich, fleißig und zuverlässig. Die beiden sind in der Uni meistens als Team unterwegs, weshalb sie von Kollegen bald als Kater und Fuchs bezeichnet werden, wie die unzertrennlichen tierischen Gauner aus Pinocchio. In seiner Freizeit schreibt Salvatore gerne Gedichte und Lieder oder er geht mit Freunden Fußball spielen. Er gilt als jemand, der in seinen Vorlesungen gern die Köpfe seiner Studierenden zum Qualmen bringt, einfach weil er es liebt, sich mit rechtsphilosophischen Themen tiefgründig auseinanderzusetzen.
Beide Männer beteuern ihre Unschuld, als sie nun auf der Polizeiwache verhört werden. Sie kennen Martha nicht einmal. Was ja, so könnte man aber dagegen argumentieren, eher dafür spricht, sie als Opfer auszuwählen, da es dann eben keine Verbindung zwischen ihnen gibt. Wenn Giovanni und Salvatore tatsächlich einen perfekten Mord verüben wollten, welches Opfer wäre dann passender als eins, das sie nicht kennen? Der öffentliche Aufschrei ist riesig. Mord aus intellektueller Lust? Das wäre ja ein riesiger Skandal. In den Wogen der Empörung steht der Staat als Sieger da. Trotz aller Widrigkeiten sei das Unmögliche gelungen, nämlich den perfekten Mord aufzuklären. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, noch ist hier ja gar nichts aufgeklärt. Ein Gericht wird über diesen Fall entscheiden müssen. Giovanni und Salvatore beteuern nach wie vor ihre Unschuld und es gibt keine Beweise gegen sie. Dafür aber einige Indizien.
So zum Beispiel die Tatsache, dass an Giovannis Kleidung und an Salvatores Tasche die gleichen Pulverspuren gefunden werden wie auf dem Fensterbrett von Saal 6. Das deckt sich mit der Aussage von der Sekretärin Gabriella, die gesehen haben will, wie Giovanni schießt und Salvatore die Pistole dann in seiner Tasche verschwinden lässt. In Salvatores Unterlagen findet man zudem ein Gedicht, in dem er über das Scheitern seiner Karriere nachdenkt. Das Magazin Stern zitiert den letzten Satz dieses Gedichts wie folgt. Er ähnelte nicht mehr der Gottheit, die er war. Hält sich Salvatore tatsächlich für einen Gott? Ist das der Beweis für seinen Hochmut, sein Überlegenheitsgefühl? Ein anderes Gedicht hat er Lizenz zum Töten genannt. Ob er sich die selbst erteilt hat?
Ein weiteres Indiz gegen die beiden Männer ist, dass ihre Alibis brüchig sind. Giovanni will zur Tatzeit gerade am schwarzen Brett nach einem Prüfungstermin geschaut haben. Salvatore von zu Hause aus mit einem Freund telefoniert haben. Dieser Freund entpuppt sich allerdings als Mitglied der Mafia, gegen den gerade selbst eine Mordermittlung läuft. Also nicht die vertrauenswürdigste Quelle an der Stelle. Allerdings sagt eine Jurastudentin aus, Salvatore und Giovanni kurz nach dem Schuss auf dem Campus begegnet zu sein. Beide hätten ziemlich aufgewühlt gewirkt.
Auch der Pförtner Francesco beschuldigt die beiden Männer. Über Francesco haben wir noch gar nicht viel geredet, obwohl er ja mit Gabriella im Saal 6 war. Das liegt daran, dass er die ganze Zeit geschwiegen hat. Auch er wurde wegen Strafvereitelung festgenommen und hat erst im Gefängnis die Aussage von Gabriella bestätigt. Zwar hat er diese am Tag danach widerrufen, aber seine Mutter erzählte der Polizei dann, dass Francesco auch ihr gegenüber schon die beiden Doktoranden beschuldigt habe.
Es gibt aber auch Indizien, die andeuten, dass Giovanni und Salvatore für den Mord geframed werden. Zum Beispiel taucht ein Video von einem Polizeiverhör auf. Darauf ist Gabriella, die Sekretärin, zu sehen, die bitterlich weint. Ein Polizist droht ihr und sagt, es sehe sehr schlecht für sie aus. Entweder sie habe den Mord selbst begangen oder sie decke jemand anderen. Gabriella klagt, sie könne doch nichts gestehen, was sie nicht gesehen habe. Dazu kommt, dass einige Polizisten sie anscheinend zur Wiederholung ihrer Aussage vor Gericht haben zwingen wollen. Diese Erkenntnisse zusammen mit der Tatsache, dass ihre Aussagen immer widersprüchlicher geworden sind, die führen dazu, dass ihre Aussage vor Gericht nicht verwendet werden darf.
Außerdem erklären Experten, dass die Schmauchspuren auf dem Fensterbrett und in Salvatores Tasche durchaus auch vom Abrieb der Bremsbeläge von Autos stammen können, die in der Gasse ein- und ausfahren. Gerade weil sich ja auch viele Menschen in dem Raum aufgehalten haben, bevor die Spurensicherung überhaupt die Rückstände feststellen konnte, hätte jeder Partikel hinein- oder hinaustragen können.
Dazu kommen die Berechnungen einiger Ballistiker. Sie behaupten, das Fenster von Saal 6 sei von Marthas Standort zu weit entfernt gewesen, um von dort aus mit einer Handfeuerwaffe präzise zielen zu können. Warum sollte also jemand, der einen perfekten Mord begehen möchte, ausgerechnet einen derart unsicheren Schuss abfeuern? Und das auch noch aus einem Raum, in dem ständig andere Menschen sind und der also leicht gesehen werden kann.
Plus der Fakt, dass Zeugen den Schuss als ein gedämpftes Ploppen wahrgenommen haben und nicht als einen lauten Knall. Demnach muss ein Schalldämpfer benutzt worden sein. Davon hat Gabriella aber nicht berichtet. Und überhaupt, kann man Zeugen trauen, die so massiv unter Druck gesetzt worden sind?
Ihr merkt also schon, der ganze Fall wird immer weniger zu einer Erforschung dessen, was wirklich passiert ist, sondern zu einer Glaubensfrage, die jeder irgendwie anders beantwortet. Schuldig oder nicht schuldig? Die italienische Öffentlichkeit ist gespalten. Einige sind von der Schuld der beiden Doktoranden überzeugt, andere von ihrer Unschuld. Einige Professoren und Journalisten gründen sogar ein Komitee für die Verteidigung von Giovanni und Salvatore. Sie organisieren Publikumsdiskussionen und sammeln Unterschriften.
Letztendlich ist es jedoch das Gericht, das über den Fall entscheidet. Der Prozess wird im Radio live übertragen. Das ganze Land hört zu. Es ist der Beginn eines jahrelangen Verfahrens. Die beiden Juradoktoranden wissen sich zu verteidigen. Es kommt immer wieder zu bühnenreifen Duellen. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch, die Anklage auf Vorsatz und Mord. Bis zum Ende fehlen klare Tatmotive und Beweise.
Insgesamt braucht es 3 Prozesse, bis das Urteil final feststeht. 2003, also gut 6 Jahre nach Marthas Tod, werden Giovanni und Salvatore schuldig gesprochen. Aber nicht des vorsätzlichen Mordes, sondern des Totschlags. Damit findet das Gericht eine eigene Lösung und sozusagen einen Mittelweg zwischen den beiden Forderungen der Anklage und der Verteidigung. Giovanni muss als ausführender Schütze 5,5 Jahre in Haft. Er habe unvorsichtigerweise mit einer Waffe hantiert und dabei habe sich der Schuss gelöst, so das Gericht.
Salvatore muss 4 Jahre wegen Strafvereitelung ins Gefängnis. Bruno, der Institutsleiter, wird freigesprochen, da man ihm eine absichtliche Behinderung der Ermittlungen nicht nachweisen kann. Bis heute ist nicht klar, warum überhaupt Bruno die Zeugen während der Ermittlungen privat kontaktiert hat und was hinter der ganzen Fädenspinnerei sein ultimatives Ziel war. Er behauptet, seine Gespräche seien missinterpretiert worden und er habe seine Mitarbeitenden nur davor warnen wollen, Gerüchte zu verbreiten.
Der Staatsanwalt ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ihm geht es nicht um die Dauer der Haftstrafe, sondern darum, dass von offizieller Seite bestätigt wird, dass es die beiden wirklich waren. Silvio Berlusconi, der 2003 italienischer Ministerpräsident war, der stellt sich auf die Seite von Giovanni und Salvatore. Er versucht auch, die zwei zu begnadigen, scheitert damit aber am italienischen Parlament. Es gibt so einige kritische Stimmen, die sagen, das Urteil sei nicht viel mehr als eine juristische Notlösung, weil der Staat dieses öffentlichkeitswirksame Verbrechen nicht ungeklärt lassen wollte. Die Polizei habe sich unbedingt behaupten müssen. Alternativhypothesen, so die Kritiker, die seien gar nicht richtig beachtet worden. So zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Kugel Martha gar nicht hätte treffen sollen.
Lasst uns an dieser Stelle die Frage wieder aufgreifen, die wir uns zu Beginn gestellt haben. Wenn man über das alles, was wir gerade besprochen haben, nachdenkt, kann man denn sagen, dass Martha aus Zufall ermordet worden ist? Kann Mord überhaupt Zufall sein? An sich schließen sich Mord und Zufall ja aus. Mord ist Absicht. Aber wenn man der Theorie des perfekten Verbrechens glaubt, dann kann man auf jeden Fall zufällig zum Mordopfer werden. Denn was ist schwerer nachzuweisen als ein Mörder, der sein Opfer nicht kennt?
Der Fall ist gelöst, es gibt ein Urteil und trotzdem bleibt da irgendwie dieses Gefühl, dass doch noch nicht alles geklärt ist. Denn bis heute beteuern Giovanni und Salvatore ihre Unschuld. Salvatore arbeitet nach seiner Haft als Anwalt und setzt sich politisch gegen Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen ein. Giovanni will eigentlich als Lehrer sein Geld verdienen, doch immer, wenn er eine neue Stelle antreten will, ist der öffentliche Widerstand riesig. Denn niemand will seine Kinder von einem verurteilten Totschläger unterrichten lassen. Schließlich gibt er das Vorhaben mit dem Lehrersein auf und wandert aus. Seine Dissertation hat er noch in Haft fertiggestellt und seine Prüfer sind dafür extra zu ihm ins Gefängnis gekommen. Salvatore hat die Zeit im Gefängnis genutzt, um ein Buch über den wahren, harten Knastalltag zu schreiben. Die Uni haben die beiden Männer aber nie wieder betreten.
Heute sind viele Straßen, Schulen, Sporthallen und Parks in Italien nach Martha benannt. Das trägt natürlich seinen Teil dazu bei, dass der Fall nicht so schnell in Vergessenheit gerät. An der Universität wurde eine Gedenktafel für Martha angebracht. Ihr wurde zudem noch posthum die Ehrendoktorwürde in Jura verliehen. Marthas Eltern sind trotz all der offenen Fragen zufrieden mit dem Ausgang des Prozesses. Die Täter haben ihre Strafe bekommen, das sei das Wichtigste. Marthas Zimmer ist heute das Büro eines Vereins, den ihre Eltern in Marthas Ehren gegründet haben. Der Verein setzt sich für die Förderung der Organspende ein.
Das ist nämlich das Thema, das Martha sehr wichtig war. Mit 11 Jahren hat Martha zu ihren Eltern gesagt, dass sie, sollte sie einmal tot sein, ihre Organe verschenken möchte. Und genau das haben die Eltern auch getan. Marthas Herz schlägt nun in der Brust einer Sizilianerin.
Das ist doch ein sehr schöner Satz, um die schwarze Akte für heute zu schließen. Wie ging's euch beim Hören? Glaubt ihr, es war Mord aus intellektuellem Hochmut? Oder haltet ihr eine andere Theorie für wahrscheinlicher? Schreibt uns da gerne mal auf Instagram.
Und was ihr uns auch sehr gerne schreiben könnt, darüber würde vor allem ich mich sehr freuen, wenn ihr mal in den Podcast Wild Crimes Jagd auf Bruno Rhein hört, wie euch der denn gefallen hat. Bei Instagram heißen wir Schwarze Akte, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Und dann würde ich sagen, sind wir natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, nächste Woche Dienstag wieder mit einem neuen Fall für euch da.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.